Gott ist sehr gut und er ist der beste Freund, der beste Partner, das Beste, was wir haben können. Mein Thema heute ist, weißt du, wo du hingehörst? Weißt du, wo du zu Hause bist? Weißt du, wie deine Familie heißt? Weißt du das? Und du sagst, ja, ich bin einfach hineingeboren in diese und diese Familie, in diesem Haus, aber wo bist du zu Hause? Stell dir mal vor, du musst untertauchen. Du musst fliehen. Wo bleibst du? Wo versteckst du dich? Wo ist, ja, dein Domizil? Wo ist dein Vaterhaus? Wo ist deine Freundschaft? Wo sind die Deinen? Wo sind die Deinen? Als Petrus aus dem Gefängnis rauskam, er ging zu den Seinen. Was sind das für Kerle? Wo sind die? Wo verstecken sie sich? Wo sind sie untergetaucht? Wisst ihr, wir müssen als Christen uns auch für den Untergrund vorbereiten. Es kann schnell passieren, es geht schneller, als du denkst, dass du plötzlich, ja, Asyl suchen musst irgendwo. So. Aber das ist nur die Einleitung. Ich möchte dich ganz herzlich einladen zu den nächsten Themen. Am Mittwoch werden wir das Thema haben, erlebe die Führung des Heiligen Geistes. Eigentlich Fortsetzung von dem, was wir heute betrachten. Weißt du, du musst vom Heiligen Geist schon den richtigen Ort haben, deine Zufluchtsstätte, dein Zuhause, dein Krankenhaus oder deine, ja, wo du dich in Freiheit entfalten kannst. Hier ist gut sein, haben die Jünger auf dem Berg der Verklärung gesagt. Und lass uns gleich Hütten bauen. Wo würdest du deine Hütte bauen? Dein Gartenhaus, dein Zelt aufschlagen. Wo würdest du sein? Und du musst irgendwann musst du wählen. Wo werde ich bleiben? In der Ewigkeit. Was ist mein Zuhause? Darüber werden wir uns erhalten. Erlebe die Führung des Heiligen Geistes am Mittwoch. Am Freitag werden wir über die verborgene Wirkung des Heiligen Geistes sprechen. Ja, und dann, Gott geht neue Wege. Und am Sonntag, kommenden Sonntag, so Gott will und wir leben, hab deinen Alltag im Griff. Es ist so wichtig, dass du den Alltag im Griff hast, nicht den Sonntag. Der Sonntag geht, ist ja Feiertag. Der Sonntag ist ein freier Tag. Aber den Alltag, wo du geplagt, gequält, gejagt, getrieben wirst, wo jemand hinten dir in dem Rücken sitzt und sagt, schneller, 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 oder langsamer, 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 was es auch immer sei. So, das werden die Themen sein in den nächsten Tagen. Ich lade dich ganz herzlich ein. Gott möge dich segnen. Dann, ich möchte ganz kurz noch hinweisen, wir haben drüben Bibelschulmaterial von den letzten 5, 6 Jahren und ich will die Sachen nicht aufheben und ich will sie nicht ins Grab mitnehmen und ich will also nicht hier irgendwo stapeln, das nimmt nur Staub auf und so weiter und das ist gar nicht so gut und wir haben keine Lagerplätze mehr als solches, wir haben nur hier diese Plätze, deshalb ich möchte dir empfehlen, nimm es, wir haben einen Sonderpreis, das ist nicht billig, was glaubst du, ich bin stundenlang da dran gesessen und wenn du so eine Lektion durcharbeitest, musst du fast einen ganzen Monat dran sitzen, um diese Lektion zuzuarbeiten, aber wir machen etwas, dass auch arme Leute Bibel studieren können, die ganzen Lektionen, das sind glaube ich 22 oder 24 Lektionen, für 1,50 € alle miteinander. Es ist sehr billig. Du kannst natürlich mehr spenden. Wenn du gesegnet bist und wenn Gott zu dir geredet hat, kannst du auch 100 € spenden. Aber wir machen nur 1,50 €, damit sich jeder leisten kann, damit niemand in unserer Gemeinde sagen kann, ja, ich habe keine Gelegenheit gehabt, ich konnte das nicht machen. Und ich möchte das auch einfach loswerden, weil irgendwann werde ich die restlichen Lektionen, also wir ja von das Evangelium bis zur Apostelgeschichte als Buch, und jetzt hat mir der Verlag wieder angeschrieben, Herr Matudis, wir möchten wieder was von Ihnen veröffentlichen, schicken Sie uns Material. Dieses Material werde ich dann als Buch veröffentlichen und das Buch kostet hier 50 € auf dem Markt, verstehst du? Und das sind die Lektionen von Matthäus bis zur Apostelgeschichte. Also das ist sehr teuer, deshalb für 1,50 € hier wirst du, solange der Vorrat reicht, und ich sage nur, solange der Vorrat reicht, der Vorrat reicht nicht lange. Der wird nicht lange reichen. Also ich empfehle dich, arbeite durch. Ich möchte eine bibelfeste Gemeinde haben, eine Gemeinde, die die Bibel kennt. Und das sind oft Gedanken, die ich selbst durchgearbeitet habe, selbst durchlebt habe. Das sind praktische Tipps, Ermutigungen im Glauben und so viele andere Dinge. Lies es durch. Wenn du eine Lektion gelesen hast, dann wirst du alle haben. Aber es ist da vielleicht zu spät. Vielleicht ist es zu spät. Aber im Internet könnt ihr alle runterladen und da seid ihr frei. Und irgendwann wird es ein paar Bücher geben, so diese 22 Bücher, die bereit sind. Und ich arbeite dran. Ich bin zurzeit immer noch beim Philemon. Der Philemon ist so ein kurzer Brief, aber da steckt so viel Sprengstoff drin, dass ich nicht fertig werde. Da drehe ich immer wieder, fange immer wieder von vorne an. Philemon, lies mal diesen Brief, der Sklave, der weggelaufen ist. Der Sklave, der den Paulus zufällig im Gefängnis trifft. und sagt, Bruder, wie kommst du hier? Verstehst du, im Gefängnis als Sklave und ich im Gefängnis als Flüchtling. Verstehst du? Und dort treffen sich die beiden. Und dann schickt der Paulus diesen Onesimus zu Hause zum Philemon und sagt, geh zurück zu deinem Herrn. Der Herr bringt die Menschen dort zurück, wo sie weggelaufen sind. Das ist ein ganz interessanter Brief, ein sehr hochaktuell für Flüchtlinge, ganz besonders für Menschen, die von Gemeinde zu Gemeinde rumspringen oder von Dingen weglaufen, von ihrer Berufung weglaufen. Auch das hier zu diesem Thema. Gehört auch zu diesem Thema, was ich heute kurz anschneiden werde. Weißt du, wo du hingehörst? Bist du vielleicht von deinem Herrn weggelaufen? Nicht nur von deinem Diener, deinen Arbeitgeber, sondern den Herrn Jesus Christus. Wir haben so viele Flüchtlinge, die von Gott weglaufen, Gott aus der Schule laufen. So, das ist mein Thema. Weißt du, wo du hingehörst, was deine Abstammung ist, wo du zu Hause warst? Denk an den verlorenen Sohn. Papa, ich will mein Geld, ich will in die Ferne, ich will Urlaub machen, ich will mich erholen, ich will das Leben genießen, ich will mein Glück kennenlernen, ich will das und so weiter. Und dann in der Fremde lernte, wie er ausgenutzt, wie er betrogen wird, wie er missbraucht wird, wie er nicht einmal das bekommt, was er sucht und braucht und wonach er sich sehnt. Das ist die Geschichte von diesem verlorenen Sohn. Und Onesimus ist auch einer gewesen, so ein Flüchtling. Flüchtling, der einfach abgehauen ist. Und weiß, Gottes Wege sind manchmal sonderbar und wunderbar. Auf der anderen Seite, wir verstehen auf Gottes Wege nicht, wie Gott führt. Plötzlich findet er im Knast den Bruder Paulus. Wie kommst du hier? Ja, ich bin hier wegen dem Evangelium. Ich bin hier im Auftrag Gottes, im Dienst Gottes. Und manchmal sind wir irgendwo im Auftrag Gottes und haben keine Ahnung, was mit uns passiert. So, weißt du, wo du hingehörst? Christliche Kirchen stehen heute vor der Selbstabschaffung, Selbstzerstörung und Selbstvernichtung. Wenn ich so die christlichen Kirchen und Gemeinden angucke, weißt du, die schließen sich zusammen. Wir können die Miete nicht mehr bezahlen. Wir können den Pastor nicht mehr bezahlen. Hier in Wedding, ein Pastor betreut 5 Kirchen, wo früher jede Kirche 2 Pastoren hatte. Da Nazareth, Kapernaum und was weiß ich, Soldiner Straße und diese Gemeinden, die werden zusammengelegt. Wir können die Miete nicht bezahlen. Die Kirchen kosten so viel Geld, wir müssen sie verkaufen. Weißt du, und die Frage ist, willst du zu einer Titanic gehören, die bald untergehen wird? Bei dem Antichristen, da kommen immer die Heiden und die Gottlosen und nicht Christen zum Zug, und am Schluss irgendwann wirst du einen Halbmond über die Kirche sehen. Dann wirst du dich wundern. Eine Moschee ist es geworden. Wir haben allein in Berlin bald 100 Moscheen. Kein Problem. Also ich habe nichts gegen die Leute, aber du siehst, Christen nehmen ab und die anderen nehmen zu. So, dieser Ausgleich ist nicht da. Wir haben so viele Christen ohne Christus, die nur an Weihnachten in die Kirche gehen. Der Antichrist kommt und dann werden die Christen heulen und sagen, ja, jetzt der Antichrist da, die sollten vorher aufwachen, bevor Deutschland untergeht, bevor die Titanic untergeht, bevor die Welt zugrunde geht. In Johannes, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19 heißt es, hier, sie sind von uns ausgegangen, die ganzen Antichristen, was es alles sind. Diese ganzen Antichristen sind von uns ausgegangen, sie waren nicht von uns, heißt es eben. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben und so weiter. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Geschwister, da denkt man so viel nach. So viele sind nicht von uns, die bei uns waren. Ich frage, wo sind sie? Guck mal, wo sind die Leute geblieben, die beim Heiland waren? Diese 5.000, diese 15.000 oder diese vielleicht noch die 70, die mit dem Herrn Jesus zusammen waren. Wo sind sie alle geblieben, als er am Kreuz hängt, als er leidet, als es schwierig wird und kompliziert wird? Was in den Kirchen abläuft, programmiert und gepredigt wird, ich denke nur an den letzten Kirchentag. Weißt du, da ist so viel Unbiblisches, da ist so viel Ungöttliches, da ist so viel Kontraproduktives. Kontraproduktives. Statt dass man Jesus dient, dient man dem Antichristen. Und das, was man tun sollte, und ich bin sehr traurig, weißt du, man sollte, ja, man will für alle offen sein. Man ist offen für die Moslems, gerade auf dem Kirchentag. Aber für die Juden war man nicht offen, für die Judenmission, dass die Juden evangelisiert werden. Gerade die Juden brauchen Jesus. Den Juden sollte man zuerst den Heiland bringen, bevor man den Deutschen, den Moslems und welchen anderen Menschen, den Indianern, das Evangelium bringt. Zuerst mal den Juden, die brauchen Jesus. Aber nein, wir wollen keine Judenmission. Und alle Judenmissionare wurden ausgeschlossen. Ich kann da Beweise antreten oder schaue das Programm. Man hat über 2000 Programmpunkte, aber kein Programm, das Evangelium für die Juden. Die Liebe wird erkalten, sagt die Bibel. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Ein französischer Philosoph hat 1848 nicht 1948 und nicht 2048, sondern 1848 geschrieben. Wenn ein Volk gottlos wird, dann sind Regierungen ratlos, Politiker charakterlos, Berater oder die ganzen Beratungen ergebnislos, die Schulden zahllos. Toll hat er diese Gedanken formuliert, dieser Franzose. Die Lügen grenzenlos, die Sitten zügellos, Verbrechen maßlos, die Aussichten hoffnungslos. 1848. Und genau das haben wir heute. Müssen wir gar nicht so lange warten. Schleichend geht der Abfall vor sich. Immer mehr Kirchen werden geschlossen. Gemeinden werden zusammengelegt, weil es finanziell nicht mehr tragbar, verkraftbar ist. Am Geld scheitert der Glaube. Geschwister, und das ist eine Tragödie. Alles geht nur ums Geld. Früher hat man umsonst gedient, umsonst gepredigt, umsonst das Evangelium verkündigt. Umsonst haben wir empfangen und umsonst sollten wir weitergeben, das Evangelium. Aber heute geht alles ums Geld nur. Die Kirchen werden nur noch Museen, Konzerthallen. Es wird bald, und ich sage, es wird nicht mehr lange dauern, es wird bald, dass der Ruf von der Moschee durch die Straße erklingt. Wartet nur, es kommt, der Tag X wird kommen. Weißt du, da statt Glockenklang, ich weiß noch wie heute, als wir in der Nazareth-Kirche die Glocken repariert haben und geläutet haben, dann haben sich die Nachbarn beschwert, die Glocken sollen abgestellt werden. Und was werden die Nachbarn machen, wenn die Moslems von dem Kirchenturm rufen und machen? Verstehst du? Dieses Gejammer der Muezzin, dieses Heule. Verstehst du, als wenn der liebe Gott gestorben ist, unser Gott lebt. Die ganzen Feste des Islam sind Trauerfeste. Der Mohammed ist tot. Unser Prophet ist tot. Aber unser Prophet lebt. Jesus Christus. Halleluja. Preis dem Herrn. Weißt du, aber bald werden diese islamischen Schreihälse vom Dach runter posaunen und ihren Glauben proklamieren. Und dann wirst du... Und du wirst dich vielleicht wundern als Schwester, dass du plötzlich Kopftuch aufsetzen musst und dass du dich schwarz kleiden musst. Warte mal ab, das wird alles noch kommen. Dass die Scharia gilt, wenn du etwas mitgehen lässt oder organisierst, dir die Hand abgehackt wird. Wird alles passieren, das wird alles kommen. Weißt du, die Welt arbeitet in diese Richtung. Die arbeitet in diese Richtung. Die Flüchtlinge kommen und die bringen Islam mit. Und die lassen sich nicht so leicht bekehren. Die lassen sich zwar schnell taufen, damit sie hier bleiben können, aber das ist das Einzige, was passiert. Wisst ihr, wo wir dran stehen? Jesus sagt einmal, es wird sein wie in den Tagen Lots und in den Tagen Noahs. Und wir leben in den Tagen von Lot, wo Gott seine Kinder rausführt. Rausführt aus Sodom und Gomorra. Viele Menschen sitzen am falschen Platz, sind in der falschen Organisation. Jemand hat einmal gesagt, wer mit der Gesellschaft geht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Und der Untergang ist schon bereits vorprogrammiert, meine Lieben. Dann nützt das ganze Bet nicht. Rette Deutschland, lieber Gott. Deutschland ist nicht mehr zu retten. Der Zug ist abgefahren. Weißt du, was heute gilt? Eile, rette deine Seele, dass du nicht unter die Räder kommst. So wie in den Tagen Jesu. Jesus hat gesagt, betet nicht für den Tempel. Der Tempel ist schon dahingegeben. Die Römer marschieren schon. Warten nur ab, bis sie von Rom bis nach Jerusalem kommen. 70 nach Christus ist es passiert. Und so ist auch in unserer Gesellschaft. Von Gott sind so viele Dinge dahin gegeben, aber Lot wurde rausgeführt nach Soa. Sagt, ich kenne noch ein Städtchen, ein Örtchen, nicht weit weg, ich bin alter Mann, ich kann das nicht mehr, aber ich möchte nach Soa gehen, dort gerettet werden. Soa. Soa ist ein Zufluchtsort. Und kennst du dein Soa? Warst du schon mal dort, wo du hin musst, dieses kleine Örtchen, kleines Dörfchen, dieser kleine Kaff? Weißt du, nicht die große Stadt Sodom. Sodom wird untergehen. Sodom sitzt auf einem Vulkan. Ich bin mal vor Jahren in Neapel gewesen, den Vesuv. Und wir gehen Vesuv und wir wissen, der Pompeji ist untergegangen an dem Ausbruch von Vesuv. Und wir gehen und spazieren. Und da unten im Vesuv lebt ein Gärtner, ein Mann. Obwohl sich der Magma schon gehoben hat, diese Masse im Vesuv, dass es irgendwann ausbricht, ist nur noch Frage der Zeit. Aber der baut sein Gemüse dort an, der lebt sicher. Und es dampft schon und es raucht. Und ja, der Dampf steigt hoch und der lebt. Und der sagt, ach, und ich bin runtergegangen, wir wollten mit dem Mann sprechen. Dann haben wir mit dem Mann gesprochen und er sagt, ja, wenn die Welt untergeht, geht sie so unter oder so. Ich bleib hier und ich baue mein Gemüse, hier wächst alles am allerbesten. Und das ist... Da will keiner wohnen, da wohne ich. Im Vesuv, in diesem Vulkan. geh aus von dort, sagt uns Gottes Wort. Geh aus von ihr, aus diesem Babylon, aus dieser Volksvermischung, dieses Durcheinander, dieser religiösen Verwirrung, von dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts. Weißt du, öffentlicher Recht, da gehören die Jehovaszeugen auch dazu. Gehören die Mormonen auch dazu. Gehören die Juden auch dazu. Die Moslems gehören auch dazu. Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich sagte, dort haben wir nichts zu suchen als Kinder Gottes. Unser Recht kommt vom Herrn. Der schafft Recht für die Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Gott ist der, unser Recht schafft. Weißt du, der Einfluss des Staates wird immer größer und die meisten Leute merken nicht, wie der Staat die Finger ausstreckt und alles vereinnahmt, alles kontrolliert. Der Glaube an Gott hat nichts mit dem Staat zu tun, meine Lieben. Und wir müssen eine ganz klare, und ich bin Freikirchler und ich bleibe Freikirchler und ich kämpfe für die Freiheit des Glaubens. Staat und Kirche haben nichts miteinander zu tun. Die müssen getrennt sein. Staat gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und ich möchte Gott geben, was Gott gehört. Und der Kaiser, der bekommt nicht viel von mir. Der kriegt nur so einen Tritt, dass er rausfliegt. Ja, das hat Jesus gesagt. Jesus hat nicht gesagt, dass wir den Kaiser ehren sollen, den Kaiser was groß machen. Wir sollen den Kaiser rausschmeißen. Denn was hat der Kaiser von Rom nach Jerusalem gebracht? Die jungen Männer getötet, die Berge abgeholzt für ihre Schiffe und alles ruiniert. Gib Gott, was Gott gehört. Und Gott gehört das Land. Gott gehört die Erde. Und die Erde ist sein Fußschemel, heißt es in meiner Bibel einmal. So, der König, die Regierung kann nicht über meinen Glauben bestimmen. Das war früher noch im Mittelalter. Das so wie der, wenn der Fürst evangelisch war, war das ganze Land evangelisch. Wenn der Fürst katholisch war, war das ganze Land katholisch. Die Zeit ist vorbei. Und ich bin Gott dankbar für all diese Revolutionen, Revolten, diese Kirchen und Gläubigen, die gekämpft haben bis aufs Blut, dass Kirche und Staat getrennt wird. Der Kirche und Papst haben nichts zu suchen in meinem Glauben, in meinem Leben. Das sind heidnische Hohenpriester. Diese frommen Ratsherren von Sodom und Gomorra, das sind nur Beduinenhändler, Schafshändler, Kamelhändler, Pferdehändler, verstehst du? Und die wollen nur Markt machen. Und als diese Männer, die drei Engel, nach Sodom und Gomorra kommen, die wollen sogar die auch noch kassieren. Die wollen auch sogar die Engel noch beherrschen. Die Geister beherrschen. Die Männer Gottes, aber der Lot, der hat sie nicht rausgegeben. Lieber verreck ich, lieber komme ich um. Aber weißt, Gott hat für den Lot gestritten. Wenn wir für die Engel Gottes, für die Männer Gottes, für die Frauen Gottes uns zur Hand ins Feuer legen, wird Gott die Leute blind schlagen. Mit Blindheit schlagen, die haben die Tür nicht mehr gefunden. Lies mal die Geschichte von Sodom und Gomorra. Staat und Kirche können nicht über meinen Glauben entscheiden, nicht über meine Liebe, über meine Beziehungen, über mein privates, intimes, inneres Leben. Da hat nur einer zu entscheiden, das bin ich und Gott. Denk drüber nach. Und hier, du hörst heute Morgen etwas Provokatives, etwas, wo es um deine Person geht. Du bestimmst über deinen Glauben. Nur du allein, kein Pfarrer, kein Priester, keine Gemeinde, kein Bruder, keine Schwester. Niemand bestimmt über dein Leben. Du hast die Kontrolle. Und du darfst deine Kontrolle nicht aus der Hand geben. Niemand. Wenn du an den Staat glaubst, bist du in Geiselhaft. Bist in der Hand der Terroristen. Und sie machen mit dir, was sie wollen. Hör mir zu. Die Seele und Geist gehören Gott. Seele und Geist gehören Gott, ihr Lieben. Die Bibel sagt, eile, rette deine Seele, verkaufe nicht deine Seele für ein billiges Linsengericht wie der Esau, deine Erstgeburt. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Es geht um deine Seele heute Morgen, um dein Inneres. Wo bist du zu Hause? Denn nur so kannst du überleben. Wer führt dich? Wer bestimmt dich? Wessen Sklave, wessen Knecht bist du, wessen Diener bist du? Gott will freie Menschen. Und nur in Athen waren nur die freien Bürger stimmberechtigt. Im Reich Gottes sind nur freie Menschen stimmberechtigt. Die hören die Stimme Gottes, die können mitentscheiden. Und Gott wollte freie Menschen mit freiem Willen, mit freiem Geist, mit freiem Verstand, die ihren Verstand nicht an der Garderobe abhängen und aufhängen und sagen, na, denkt ihr für mich? Nein, ich denke selber. Ich bestimme selber, was ich will. Werde nicht käuflich, was es auch immer ist. Lass dich nicht versklaven. Werde nicht ein Leibeigener Satans. So und so viele Menschen werden Leibeigene Satans für ein Krümel Brot. Oder dass die Hunde ihre Wunden lecken. Weißt du, Lazarus heißt, er vertraute Gott. Und Hunde leckten seine Wunden. Und er lebte von den Krümeln, die von dem reichen Tisch fallen. Schau das Ende an. Wo ist dein Zuhause? In Abrams Schoß landet er. Das ist es. Die Hunde, und die Hunde, das sind die Ärzte, das sind die Psychologen, das sind die, all das, diese Diener, die nur für Geld arbeiten. Fürs Kapital. Die Pharmaindustrie und alles so weiter. Die lecken die Wunden und die lecken sich gesunde dran. Aber Lazarus vertraut Gott. Die Hunde leckten seine Wunden und er lebte nur von den Krümeln, die von des Herrn Tisch fielen. Geschwister, genau das ist es. Der Glaube kommt auf das, was du in deinem Herzen hast. Und dann wird er von den Engeln in Abrams Schoß getragen. Und was ist mit dem Reichen passiert? Wo landet er? Wo ist sein Zuhause gewesen? Der Glaube kommt aus dem Hören, ihr Lieben. Das, was du hörst, ist so wichtig. Die Predigt, die du heute hörst, ist dir vielleicht wichtiger. Die kannst du mir nicht mit Geld bezahlen. Könnte die ganz schön abkassieren. Das kannst du aber nicht. Aber ich möchte dir etwas weitergeben, was dir hilft für deine Ewigkeit. Und hör zu, pass gut auf. Nicht alles, was du hörst als Wahrheit, ist Wahrheit. Nicht alles, was du in der Bibel liest, jetzt hör zu. Ist knallhart, was ich dir sage. Du musst deine Bibel kennen und wissen, was deine Bibel ist. Nicht alles, was du in der Bibel liest, ist wahr, ist richtig, ist stimmig. Ich trete jetzt einen Beweis an. Da werden so viele Lügen verbreitet durch die Bibel. Hör mir gut zu. Du sagst, Bruder, mal tut es, aber du bist Pastor, predigst das Evangelium. Ich predige das Evangelium. Weißt du, ich möchte mit den Lügen aufräumen. Im christlichen Kreisen. Du glaubst, wie viele Gemeindegeschädigte hier in Berlin rumlaufen. Wenn die sich Hand an Hand reichen, dann hat die Berliner Mauer nicht einmal gereicht. Weißt du, von den Gemeinden sind viele Leute, was weiß ich, enttäuscht, frustriert. Aber du darfst nicht, sobald du was hinterfragst, du bist ein Sektierer, taste meine Gesalbte nicht an. Verstehst du, da kommen gleich diese Philosophen, die die Bibel lesen und wissen nicht, was es heißt, tastet meine Gesalbte nicht an. Die wissen nicht mal, was ein Gesalbte überhaupt ist. Wenn er sich morgens cremt, der ist ja noch lange nicht kein Gesalbter. Weißt du, die waren nur ehrlich. Die waren nur ehrlich, die haben was gefragt. Die haben was nicht verstanden in der Predigt. Verstehst du, eine Omi, die hört eine Predigt, Lateinisch, Griechisch, Hebräisch und sagt, was hat er gesagt? Wann kommt die Auslegung? Nur als Beispiel. Oder du hast zu viel gedacht. Oder zu viel gefragt. Weißt du, und schon bist du ein Außenseiter. Du bist zwar geduldet, schön, dass du kommst. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Aber nein, es geht um mehr. Das ist deine Familie, wo du zu Hause bist. Aber ich habe das noch nicht gesagt, was ich sagen wollte. Du musst sehr kritisch sein, was du hörst. Petrus ging zu den Seinen, als er aus dem Gefängnis rauskam. Wo bist du zu Hause? Was ist deine Familie? Was ist dein Volk? Dein Zuhause? Wo bist du hineingeboren? Da, wo deine Wiege stand. Das ist die Heimat. Verstehst du, was ist die Heimat? Wo deine Wiege, wo deine Wiedergeburt passierte, wo du getauft worden bist. Verstehe, was um dich herum passiert. Sodom steht vor dem Untergang, lebt auf dem Vulkan. Die Magma hebt sich. Und es ist nur noch Frage der Zeit, wann dieser Vulkan ausbricht. Und jetzt komme ich zu einer Bibelstelle. Und jetzt, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie auf, wenn du sie findest. In manchen Bibeln ist diese Bibelstelle nicht mehr drin. Vor allem in den modernen Bibeln von 2017, Lutherbibel, da hat die Ökumene das gestrichen. Und da haben viele Kirchenherren uns gestrichen, weil es nicht in ihrem Konzept passt, was ich hier lese. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel. Das steht in der Bibel, steht in der alten Lutherbibel noch, von 1974, da steht es noch. Aber in der neuen Bibelübersetzung ist dieser Text nicht mehr drin. Da sind viele Texte nicht drin. Ich könnte einen Beweis antreten, was alles in deiner modernen neuen Bibel, die du im Bücherstand kaufst, nicht mehr drin ist. Du bist schockiert. Verstehst du? Das sind Dinge nicht und Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Da auf Kranke werden sie die Hände legen und so weiter in neuen Sprachen. Das steht auch nicht mehr drin. Da steht vielleicht noch ein Vermerk. Ja, das steht in manchen Texten, noch alten Texten. Aber hör mir zu. Offenbarung 18, Vers 4. Das ist mein Schlüssel. Mit dem steige ich hier ein. Da steht es. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel und die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig an ihren Sünden werdet und nichts empfangt von den Plagen. Dass ihr nichts abbekommt, geht aus von ihr, mein Volk. Wenn das in deiner Bibel nicht steht, hast du eine falsche Bibel, eine antichristliche Bibel, Entschuldigung, eine teuflische Bibel. Der Teufel will nicht, dass du
aus der Kirche, dass du in der, dass er von der Kirche wegläufst, aus der Kirche austrittst und so weiter. Der Teufel hat keinen Interesse, der möchte dich festhalten. Deshalb hat er die Bibelstelle gestrichen. Und dann streitest du mit deinem Pastor und mit wem auch immer. Ja, das steht in meiner Bibel nicht drin. Ja, geht aus von ihr, mein Volk, auf dass ihr nicht ihre Plagen bekommt. Und dann wunderst du dich, oh, warum schlägt mich der Teufel mit Fäusten? Verlass den Freimaurertempel. Entschuldigung. Weißt du, es ist nicht egal, welche Bibel du liest. Ob die Lutherbibel von 2017 oder die Bibel von 1984, sind nur ein paar Jahre dazwischen. Ich will dich nicht schockieren. Deshalb benutze das Bibelschulmaterial. Studiere selber, grab selber, buddel selber mal. Weißt du, ich will dir nicht etwas erzählen, die was verkündigen, was nicht wahr ist. Ich weiß, an wem ich glaube. Und ich kenne meinen Heiland. Und ich werde keinem anderen folgen. Aber, und ich kenne auch meine Bibel. Ich kenne, als ich mich bekehrte, da musste ich sogar die gotische Schrift noch lernen, weil das habe ich nicht gekonnt. Ich konnte nur Lateinisch und Russisch lesen und so weiter. Aber jetzt muss ich plötzlich auch diese komische Schnörgelschrift lesen. Diese gotische Schrift. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich auch die alte Bibel noch lesen kann und die alten Schriften noch lesen kann. Weißt du, da steht nicht mehr drin in diesen neuen Texten. Geht aus von ihr, verlass die Hure, verlass den geistlichen Puff. Steht nicht mehr drin. Der Teufel hat diese Stelle bewusst gestrichen, damit die Leute brav in der Ökumene, in der Allianz und was weiß ich, in diesen christlichen Verbänden und Kreisen bleiben. Die arbeiten alle zusammen. Wenn du genau die christlichen Kreisen untersuchst, die sind mit dem verwandt, mit dem in Bezug, mit dem haben sie Kontakt und die sind mit dem verbunden. Weißt du, am Schluss weißt du nicht, mit wem die überhaupt verbunden sind. Die sind mit allen mit verquickt und du landest dann am Schluss in der Hölle. Und sagst, Bruder, mal tut es, was ist mit mir passiert? Und du weißt gar nicht, warum du in der Hölle gelandet bist. Du bist geschockt. Und ich sag dir, nur weil du eine antichristliche Bibel gelesen hast. Das ist das Wort Gottes. Ja, freilich. Der Teufel glaubt auch an die Bibel. Weißt du, der Teufel ist ein Bibelverdreher. Er schneidet immer einen Bibelvers ab. Du sollst zu den Steinen sprechen, dass sie Brot werden. Weißt du, ist aus dem Zusammenhang gerissen. Der Teufel reißt Bibelsprüche aus dem Zusammenhang. Das ist seine Spezialität. Da ist ein Profi da drin. So, er verändert Bibeltexte, streicht Bibeltexte zusammen. Oder, ja, früher die Alten, die Kirchenväter, die waren noch so konservativ. Der Teufel hat kein Interesse, dass du an deine Bibel glaubst. Oder wenn du schon an deine Bibel glaubst und das nicht dir verwehren kann, dann verändert er, dass du mit der falschen Bibel unterm Arm läufst. Und dann in der Hölle landest und denkst, ja, ich habe den Fallschirm. Da springst du vom Flugzeug raus und du hast keinen Fallschirm. Aber du hast den Rucksack, du weißt, du vermutest, dort wäre meine Bibel drin und mein Fallschirm. Und dann landest du da irgendwo. Viele Prediger, Entschuldigung, Gott möge mir vergeben, wenn ich so sage, sind Schlafmützen. Sie kommen aus neuzeitlichen Bibelschulen, haben den Geist der Unterscheidung nicht. Weißt du, da wird schon Psychologie und Philosophie gelehrt, aber da wird nicht mehr die Wahrheit gelehrt. In aller Liebe. Und sie sind schon selbst verführt und dann werden sie als verführt auf die Menschheit losgelassen. Hört, was ich sage. Ich bin Pastor. Ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe das Reich Gottes. Und ich trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dass das alles stimmt irgendwo. Gottes Wort sagt ganz klar, verlasse die Hure Babylon. Lies Offenbarung 18. Und du wunderst dich dann über die Qualen und Plagen, die dann über die Welt kommen, dass die auch dich treffen, dass du nicht verschont wirst. Warum das dir so dreckig geht, wenn du keine geistlichen Fortschritte machst. Warum sich dein Leben nicht verbessert, warum du keine Ruhe hast. Ständig werde ich angegangen und angegriffen. Du bist betrogen. Du bist betrogen. Durch eine falsche, verkürzte, vereinfachte, verallgemeinerte Bibel. Du bist betrogen. Verstehst du? Du liest nur lauter dumme Sachen. Ja, du liest von der Hure Babylon. Aber dass du die verlassen musst, das steht nicht mehr drin. Dass du fliehen musst, geht aus von ihr, mein Volk. Das steht nicht mehr drin. Und die Kirche hat eine Spezialität, Bibel zu verändern. Die katholische Kirche. Sie hat 1684, in der Zeit der Reformation und diese ganzen Sachen, als Martin Luther die Bibel übersetzt, hat die katholische Kirche ganze 14 Bibelbücher gestrichen. Ganze Bibelbücher, die damalige Bibel wurde korrigiert von der katholischen Kirche. Da wurde korrigiert, die ganzen Apokryphen wurden rausgenommen. Und ich habe Predigten von Martin Luther über Sirach, über das Buch Weisheit und über all diese anderen Bücher. Da sind tiefe Wahrheiten drin. Aber das alles raus. Und das hat seinen Grund. Es ist sehr typisch. Nur ein Beispiel. Ich drehe nur ein Beispiel an. Und ich will mit dir nicht streiten. Wenn du Recht behalten willst, dann behalte Recht und lande, wo du landen willst. Ich weiß meinen Landeplatz. Ich weiß, wo ich hin will. Weisheit Kapitel 2, Vers 1 bis 24. Deshalb hat die katholische Kirche gerade das Buch Weisheit aus der Bibel entfernt, weil es gegen die katholische Kirche gerichtet ist. Da heißt es, wenn du das ganze Buch weg, dann müssen sie das ganze Buch weglassen, die können nicht ein Kapitel rausnehmen. Da heißt es, sie tauschen ihre Gedanken aus und sagen, kurz und traurig ist unser Leben, für das Ende der Menschen gibt es keine Arznei, keine Hilfsmittel, keiner kann uns helfen und so weiter. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, merkst du, Mensch, da stimmt doch was nicht. Wir haben Hoffnung von Gott. Wir haben Leben. Und unser Leben hat einen Sinn, ist nicht begrenzt, wie die sagen. Die sagen, heißt es immer wieder. Die Bibel, wenn du sie nicht kennst, kennst du Gott nicht. Dann wächst den Schwindel nicht durch, wenn du eine falsche Bibel hast. Gläubige landen in der Hölle, weil sie eine falsche Bibel lesen. Weiter Weisheit Kapitel 2. Sie sagen, durch Zufall sind wir geworden. Evolution. Verstehst du? Evolution. Durch Zufall sind wir geworden. Bisschen Panschall und bisschen entwickelt. Und schon sind wir das geworden. Und danach werden wir so sein, als wir wären nie da gewesen. Verstehst du? Der Mensch existiert nicht nur. Der ist nur da. Stock, Materie oder sonst noch was. Dann heißt es weiter hier. Weisheit 2. Der Atem in unserer Nase ist Rauch und das Denken ist ein Funke. Der Schlag des Herzens entfacht sich, verlöscht wieder und so weiter, zerfällt wieder zu Asche und der Geist verweht wie dünne Luft. Aber dass wir leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, unser Name wird bald vergessen, Weisheit 2 weiter. Niemand denkt mehr an unsere Taten. Unser Leben geht da vorüber wie die Spur mit einer Wolke. Und löst sich auf wie der Nebel, der von Strahlen der Sonne verscheucht wird und so weiter. Das Leben ist sinnlos, wertlos, geht alles vorbei. Nein, Gott hat Sinn gegeben. Die Unsterblichkeit der Seele hat Gott fest programmiert. Und dann heißt es weiter, Weisheit, nur Weisheit 2. Denk nur an die anderen Abschnitte der Bibel, warum die alles rausgenommen haben. Sie sagen, unsere Zeit geht vorüber wie ein Schatten, unsere Erde wiederholt sich nicht, oder unser Ende wiederholt sich nicht. Alles ist versiegelt, keiner kommt mehr zurück, keiner wird mehr auferstehen. Auf, lasst uns die Güter des Lebens genießen. Materialismus, das ist es. Auf, lasst uns das Leben jetzt genießen, die Schöpfung auskosten, so wie die Jugend uns zusteht. Erlesen, Wein, Salböl sollen uns reichlich fließen. Keine Blume des Frühlings darf uns entgehen. Bekränzen wir uns mit Rosen, ehe wir verwelken oder sie verwelken. Keine Wiese bleibe unberührt und so weiter. Wir lassen das Ganze treiben aus. Wir genießen das Leben in vollen Zügen. Das ist Materialismus. Pur. Konsumgesellschaft. Und darauf basiert die Konsumgesellschaft. Deshalb geht aus von dir. Das ist übertrieben, überspannt. Bruder Matthäus, du bist fanatisch. Ja. Ich kenne die sanfte Verführung der Christenheit. Und Gott hat mich bewahrt vor solchen Dummheiten. Und ich sage es weiter. Ihr habt nichts davon, wenn ich dir sage, ich lebe. Aber ich möchte dir helfen, dass du prüfst, dass du testest, ist es wirklich wahr, was er da verzapft? Entschuldigung, wenn du meine Predigt nicht richtig annehmen willst. Weißt du, du solltest von diesen Predigten was halten. Ich weiß, wovon ich spreche. In mir steckt ein anderes Blut. Meine Vorfahren waren Hugenotten. Einerseits. Andererseits waren meine Vorfahren Salzburger. Alles Leute, die gegen die katholische Kirche protestiert haben. Deshalb bin ich auch ein Protestant. Und protestiere. Und sage, lass die Bibel gelten. Denk nur an die Salzburger. Die sind durch die Lande gezogen, haben sich die Bibel ihrem Mantel eingenäht und sie rausgeschmuggelt und rausgebracht. Das sind Protestanten. Die haben für die Bibel gekämpft. Enorme Opfer gebracht. Das wirkt bei mir bestimmt irgendwo noch nach. Einfach. Das muss es sein. So, ich protestiere gegen den Teufel, gegen die Lügen der Kirche, den Kirchen und Gemeinden auch, was an Lügen dort grassieren und gedeihen. Die Kirchen verweltlichen und die Gemeinden verkirchlichen. Das ist der Trend. Lass mich das nochmal sagen. Die Kirchen verweltlichen. Mehr mit den Ökumenen, mehr mit Materialismus, mehr mit dem Staat, mit all diesen Burschen und die Gemeinden verkirchlichen. Weisheit 2, lies mal weiter. Überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen. Das ist unser Anteil und das fällt uns zu. Humanismus vor. Nur glücklich gebrauche das Leben. Diskutiere, debattiere, aber vom Leben hast du nicht viel. Weiter. Weisheit 2. Lasst uns den Gerechten unterdrücken, der in Armut lebt. Die Witwe nicht schonen und das graue Haar des betagten Greisens nicht scheuen. Brutal. Einfach durch die Leichen gehen. Unsere Stärke soll bestimmen, was Gerechtigkeit ist. Steht weiter dort. Denn das Schwache erweist sich als unnütz. Deshalb nur der Starke mit Ellenbogen teile und herrsche. Das Gesetz der Freimaurer. Die Kirchen dienen dem Antichristen, dem Teufel mehr als du glaubst. Und viele Christen sind ahnungslos. Ja, unser Pfarrer, unser Prediger. Sie sind unwissend und blicken nicht durch. Können es auch nicht, weil sie die falsche Bibel haben. Entschuldigung. Wenn ich das falsche Buch habe, falsche Rezepte habe, falsche Medizinbeschreibung und schlucke und sage, das ist ja okay und weiß ich gar nicht, was da drin ist. Sie haben keine Vergleichsmöglichkeiten und niemand sagt es ihnen, was sie prüfen sollen. Weißt du, sie haben falsche Gebetsbücher und da beten sie zu, was weiß ich, zu Maria, Mutter Gottes. Da ruft jemand, eine Frau ruft mich jede Woche einmal wenigstens, ist die Mutter Gottes schon in den Himmel aufgenommen? Ich habe gesagt, Mutter Gottes, die ist schon beerdigt, die liegt irgendwo in Ephesus wahrscheinlich, die Maria in den Himmel aufgenommen, verstehst du, die Mutter Gottes. Wir müssen alle sterben, wir sind alle sterblich. Weißt du, dann haben sie falsches Gesangbuch. Brüder und Schwestern, lasst uns nicht leichtfertig sein mit unserem Glauben. Das ist keine Spielerei. Wenn du dich nicht an die Prinzipien Gottes, an der Wahrheit dich hältst, gehst du verloren. Die Freimaurer haben charismatische Liederdichter bezahlt. Einer davon war Bob Dylan. Der Wind soll blasen. Weißt du was? Einer seiner groß berühmten Lieder. Diese charismatischen Liederdichter, Liedermacher wurden bezahlt. Schafft das Kreuz raus, schafft das Blut raus, schafft den Namen Jesu raus aus den Gesängen. Ja, da kannst du singen. Weißt du, ich bin verliebt, mehr und mehr, und ich bin so verliebt. Es könnte Jesus sein, das könnte Krishna sein, das könnte der Teufel sein, das könnte ich selber sein, das könnte meine Freundin sein oder mein Freund. Ich bin verliebt. Gott hat einen Namen und du sollst ihn Jesus nennen. Aber der muss raus. Und du weißt es sofort. Weißt du, sobald du kannst von dem lieben Gott sprechen, du kannst vom Allah sprechen, du kannst, was weiß ich, alles mögliche zitieren, alle Gottheiten aufrufen, aber sag nur Jesus, da gehen gleich die Jalousien runter. Sag nur Jesus. Und jetzt singen viele Christen saftlose, schmalzlose, blutarme, schlaffe, eingetrocknete, blasse Melodien. Und der Teufel freut sich. Diese Lieder, was wir hier manchmal in charismatischen Kreisen singen, habe ich schon in Freimaurertempel gehört. Das singen die Freimaurer auch, wenn die zusammen sind. Verstehst du, das ist nichts Besonderes. Und du denkst, ja, wir singen das nicht mehr aus dem Gesangsbuch. Ich freue mich, dass wir alte Lieder singen können, wo noch der Name Jesus drin ist. Weißt du, ob du im richtigen oder im falschen Verein bist? Ob du den richtigen und falschen Gott dienst? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot. Vielleicht ahnst du spürst, und jeder Mensch hat noch einen guten Kern in sich. Nicht alle sind verdorben. Das sind nur ein paar verdorben. Aber die meisten Menschen haben noch irgendwie so eine Sensibilität und ein gutes Gefühl, ein Alarmzeichen in sich, die spüren, da kann doch was nicht stimmen bei denen. Da ist was faul. Und dann fängst du an zu fragen, und du sagen, pst, und die sagen sie gleich, Mund halten, hier bestimmen wir, wo es lang geht. Der Geist der Unterdrückung ist der Geist der Verharmlosung und ist sehr weit verbreitet. Ja, sag doch, geh zu dem Pfarrer, der dir die Bibel verkauft hat von 2017. Sag, Herr Pfarrer, Sie haben ihm eine falsche Bibel angedreht. Das ist nicht Wort Gottes. In meiner Bibel, früher mein Großvater und Großmutter, die haben noch ganz was anderes geglaubt. Ja. Wir haben früher ein Lied gesungen, gib mir die alte Religion, gib mir den Glauben von Petrus, gib mir den Glauben von den Gläubigen der vergangenen Zeit, gib mir Jesus. Ja, du wunderst dich nur, dass irgendwas faul ist, du spürst, es funktioniert nicht, ich kann beten, ich bete, ich singe, ich jodle, ich juble, ich jauchze, ich tanze, ich mache alles. Ist alles so verkrampft, bin ich frei. Viele glauben, und Geschwister, viele glauben noch an ein Evangelium vor dem Kreuz, vor der Erlösung. Und deshalb sind sie im falschen Verein, in der falschen Familie. Gott will Lot aus Sodom rausführen, dass er Sodom verlässt. Es ist nicht immer leicht, so aus Sodom rauszukommen. Weißt du, wenn du irgendwo mal drin bist, dann bist du gefangen, vernetzt. Die rufen dich an, geben dir keine Ruhe. Geh mal zu irgendeiner Sekte, da schreiben sie deinen Namen auf und dann wirst du Tag und Nacht angerufen. Ja, und die bedrängen dich. Ja, wann kommen sie? Und so weiter. Weißt du, der Glaube an Jesus Christus ist eine freie Sache. Man darf einladen, man sollte einander einladen, man sollte sich füreinander freuen und füreinander beten. Aber man soll die Leute nicht bedrängen. Wenn einer nicht will, dann will es nicht. Dann kann es auch nicht. Dann wird es auch nicht schaffen, selbst wenn er will. Es tut sehr weh. Weißt du, Sodom und Gomorra zu verlassen. Ich denke nur, die Frau Lot, wir bedauern sie und denken, das ist eine schlimme Frau gewesen. Nein, es hat ihr so weh getan. Alles, was ich aufgebaut habe, alles, was ich mir so eingerichtet habe, alles, was ich so schön gemacht habe, das muss ich alles dem Feuer überlassen. Das, wo ich so vertraut war, was ich so lieb gewonnen habe, diese Frau erstarrte zur Salzsäule, weil sie das alles zurücklassen musste. Die gute Nachricht ist nicht immer gut für das Fleisch. Die gute Nachricht ist nicht immer gut für den sterblichen, natürlichen Menschen. Ich muss das alles zurücklassen. Alles zurücklassen. Ich muss alles aufgeben. Mein Babylon. Ach, meine Tempel. Meine asphaltierten Straßen. Ja, meine Einkaufsbuden, mein Shoppingcenter. Das muss ich alles aufgeben, fluchtartig verlassen, mit dem nackten Leben davonlaufen. Das ist radikal. Aber stell mal vor, der liebe Gott ruft dich heute aus Berlin raus. Geh aus Ur in Chaldea, Abraham, lass alles zurück. Das war nicht leicht. Der alte Papa, was machen wir mit dem? Ja. Guck mal, wenn das Haus brennt, ich denke nur an dieses Hochhaus, das in London brannte. Weißt du, wenn das Haus brennt, du musst schnell aufgeben, du kannst gar nicht so schnell rennen, wie das Feuer ist. Eile, rette deine Seele. Geschwister, es ist so ernst. Es ist so ernst. Weißt du, plötzlich musst du auf Dinge verzichten. Lot muss fliehen nach Sur. Nur dort bist du sicher. Und ich kann nichts tun, sagt der Engel, solange du noch hier in Sodom hockst. Gott will unsere Rettung. Er will nicht nur unsere Bedürfnisse befriedigen, unseren Bauch oder unseren Kopf. Nein, er will unser Herz befriedigen. Eile, rette deine Seele. Ihm liegt dein Herz am Herzen. Nicht irgendwelches körperliche Beglückung oder Gesundheit oder irgendwie Heilung von irgendwelchen Gebrechen. Gott will deine Seele retten. Alles andere dient nur diesem einen großen Zweck. Ihm liegt deine Erlösung am Herzen, dein seelisches Heil. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und den Schaden an deiner Seele? Das erlebe ich jetzt beim Herrn Kohl. Er schießt jetzt. Ein Großes gegangen. Der war gar nicht so groß. Der war so klein. Sein Sohn musst du hören. Oder seine Söhne. Kein Kontakt mit dem Vater. Der Vater wollte keinen Kontakt mit uns haben. Aber Deutschland vereinen. Europa vereinen. Und seine Familie hat er nicht einmal zusammengebracht. Seine Kinder haben geschrien. Wenn ich den Sohn im Fernsehen sah, der ist ganz rot gewesen. Nicht, weißt du, der wollte seinen Papa haben. Und was alles gewesen ist. Weißt du, vergiss das Ganze, äußere, Tamtam, in aller Liebe. In aller Liebe. Es gibt ein Leben vor dem Kreuz und ein Leben nach dem Kreuz. Es gibt ein Evangelium vor dem Kreuz und ein Evangelium nach dem Kreuz. Und da ist Nachfolge. Was nützt es, du gewinnst die ganze Welt, vereinst alle Kontinente, globalisierst alles, verstehst du? Aber du bringst nicht mal deine Seele zusammen, dein Geist. Und die Bibel sagt, wo zwei oder drei eins werden, da können sie die Welt auf den Kopf stellen. Seele, Geist und Leib zu vereinen. Es geht um den Weg vor dem Kreuz und den Weg nach dem Kreuz. Es muss eine Veränderung sein, etwas passieren. Der Weg dem Lamme nach, weil es auch alles heißt, nach der Bekehrung gehörst du in die Schule Gottes. Das ist dein Platz. Und so viele laufen dir aus der Schule, aus der Herde, Gottes weg von der Weide, Jesu Christi, meine Schafe hören meine Stimme, nicht die Stimme des Predigers. Du musst nicht auf meine Stimme achten, achte auf die Stimme des Heilands. Was er euch sagt, das tut. Ich predige bla bla. Entschuldigung. Ich predige einfach das, was Gott mir aufs Herz legt. Das ist für mich meine Botschaft. Das, was mich anspricht. Aber jetzt musst du rausfinden, was spricht mich an? Was hat der liebe Gott mir zu sagen? Meine Schafe hören meine Stimme. Was ich jetzt, ich habe diese Tage vor, glaube ich vorgestern, schickt mir ein Pressedienst eine Meldung. Man kann in Amerika schon, und man ist soweit schon, auch hier bei uns in der Technik, Computertechnik, man kann alle Stimmen nachmachen. Die Stimme sogar von deinem Freund, deiner Freundin, von deinem Papa und Oma und so weiter, kann man so nachmachen, das klingt so echt. Und das ist sehr gefährlich für die Kinder. Plötzlich ruft jemand an mit der Stimme von Papa und Mama. Kind, wie geht's dir? Was machst du? Und du hörst, du denkst, das ist die Stimme, wir müssen lernen sogar, ja, die Stimme zu unterscheiden. Nicht alle Stimmen, die nachgeäfft perfekt sind, nicht mehr von dieser Frau da oben im Satelliten. Nein, die Stimme klingt so echt. Man kann heutzutage die Stimmen so echt nachmachen. Auch die Stimme Jesu. Kennst ja Rotkäppchen. Verstehst? Der Wolf hat Kreide gefressen. Und genug Wölfe, es gibt genug Schafe, Wölfe in Schafspelz. Die fressen Kreide. Weißt du, die Leute damals in den Märchen haben so viel gewusst. So viel gewusst. Der Teufel frisst Kreide und dann, ich bin deine Oma. Ja, aber die Ohren und die Zähne und was weiß ich. Die Stimme feststellen. Meine Schafe hören meine Stimme. Die Bibel, hier, ich habe nur einen Beweis angetreten mit der Bibel. Offenbarung 18, lesen wir mal. Bibel von 2017 und 1984, schon so großer Unterschied. Wie Tag und Nacht. Paulus sagt, nach meinem Abscheiden werden Wölfe, gräuliche Wölfe kommen, die Herde nicht verschonen werden. Und du solltest auf die Stimme Gottes hören. Wie höre ich das? Wie erfahre ich die Stimme Gottes? Paulus, als er die Stimme Jesu hörte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum bist du hinter mir her? Ja, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann, ja, was muss ich tun? Der Heiland sagt nicht vom Himmel dir, was du zu tun hast, sondern weißt du, was er sagt? Geh in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Und jetzt musst du aufpassen, dass nicht der Falsche zu dir kommt. Der Teufel kann falsche Ananias zu dir schicken. Ja, der Herr hat mich zu dir geschickt. Du musst genau wissen, wer es ist. Und der, der zu dir kommt, muss auch wissen, dass er von Gott geschickt ist. Sonst gibt es Knatsch. Sonst gibt es Verwirrung, Durcheinander. Irrtümer. Und dann kommt der Ananias. Ananias wollte nicht zu ihm gehen. Aber, und der Paulus hat sogar einen Haftbefehl gegen Ananias gehabt. Oder für den Ananias gehabt. Er wollte nicht gehen. Aber der Herr hat ihn überredet, dass er geht. Und dann, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs auf der Straße nach Damaskus erschienen ist, der ist mir begegnet. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass nicht nur dir Jesus begegnet, sondern auch dem, der dir das Wort Gottes predigt, auch begegnet ist. Dass der auch weiß, Gott ist mir begegnet. Gott hat mich geschickt, lieber Ananias. Und dann wurden seine Augen geöffnet. Die Emmaus-Jünger, sie waren zwar nach dem Kreuz, sie haben Jesus erlebt, den Gekreuzigten und dergleichen und den Auferstand. Sie hatten sogar einen lebendigen Heiland, stell dir was vor. Und Jesus geht neben ihnen her. Und sie merken nicht, dass sie doch nicht gar nichts begriffen haben. Wir haben gehofft, wir haben geglaubt, wir haben erwartet. Und was ist passiert? Sie haben den Messias gekreuzigt. Wir dachten, sie waren verhaftet oder behaftet im jüdischen Denken, in ihren Vorstellungen, in ihr, ja, wir dachten, er würde Israel erlösen. Das Evangelium nach dem Kreuz ist sehr wichtig. Und dort wird einem gesagt, wie es mit der Gnade weitergeht, was der Glaube ist. Und Jesus bekehrt nicht, er erzählt immer, musste nicht Christus leiden, muss nicht das alles passieren. Und dann sagt er, komm, ich möchte weitergehen, der Herr Jesus will weitergehen, will nicht zu denen einkehren. Aber die sagen, es wird Abend werden, komm, bleibe bei uns, Herr. Und beim Brotbrechen, Mann, das war doch Jesus. So hat er das letzte Abendmahl gefeiert. Beim Abendmahl gehen ihnen die Augen auf. Plötzlich erkennen sie den Leib des Herrn. Geschwister, es ist nicht immer leicht, selbst wenn der liebe Heiland mit dir spricht und plaudert, dass du den Herrn Jesus gleich kennst. Der Teufel verstellt sich gerne als Engel des Lichts, als der Herr Jesus. Ja, kennt es. Zum Herrn Jesus kam er als der liebe Gott. Sollte dem Herrn nichts unmöglich sein, lass die Steine zu Brot werden. Wenn das neue Leben, wenn du das anfängst zu leben, Weißt du, das passiert so viel anderes. Plötzlich ist alles neu, wird erneuert Stück für Stück. Das Evangelium gibt dir nicht nur Heilung, nicht nur Befreiung. Das Evangelium macht dich frei. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, wenn du dem Herrn Jesus Christus begegnet bist, dann lebst du ein Leben nach dem Kreuz. Du vergibst den Menschen, den schlimmsten Sünder, sogar dem Schächer, der dich vor 5 Minuten noch verspottet, verlacht, dich angespuckt hat. Mehr konnte er ja nicht machen, aber anspucken, pfui. Und gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Evangelium nach dem Kreuz. Viele wissen gar nicht, was sie tun, warum sie tun, warum sie sich so komisch benehmen. Und es ist nicht einfach, sich Christus auszuliefern. Es ist nicht einfach, zu vergessen. Weißt du, es kocht immer wieder hoch, sobald du diesen Kauz da siehst, Menschenskind, da muss mir ständig über den Weg laufen. Dann nimmst du eine andere Straßenseite, aber passiert immer wieder das Gleiche. Es ist nicht einfach, demütig zu sein, stille zu sein, Mund zu halten, sich nicht aufzuregen, nicht gleich hochzugehen an die Decke. Weißt du, wenn wirklich die Wahrheit rauskommen würde, die meisten würden an der Decke hängen. Verstehst du? Die würden an der Decke hängen. Alle, die irgendwie was im Herzen haben, was nicht stimmt, die würden nicht weiterkommen. Das Evangelium nach dem Kreuz ist ein Auferstehungsleben, ein Leben in der Gnade, in der Vergebung, in der Liebe, in der Verbindung miteinander, mit Gott und mit sich selbst. Nach dem Kreuz leben wir als Gestorbene. Dann kann man dich kneifen, dich beißen, dir die Haare rausreißen. Passiert gar nicht, das tut dir gar nicht mehr weh. Einen Gestorbenen, den kannst du schnipseln, kannst machen, was du willst, der ist tot. So, sind wir gestorben? Das ist die große Frage. Die meisten sind nicht gestorben. Die kleben an der Decke. Weißt du, da bist du nicht mehr von dem Sichtbaren ab. Du bist ja noch abhängig von dem Sichtbaren, wenn du nicht gestorben bist. Weißt du, du wirst immer noch anerkannt werden, noch immer geehrt werden, noch immer gelobt werden. Die meisten Christen wollen bei jeder Hochzeit die Braut sein und bei jeder Beerdigung die Leiche. Weißt du, was das heißt? Immer a very important person. Eine sehr wichtige Person. Und das ist bei Christen, das steckt bei den Christen so tief drin. Denk an Ananias und Sapphira. Deshalb ist, warum so viele den Geist aufgeben. Ananias und Sapphira. Oh, wir haben so teuer verkauft, Bruder. Das ist für das Reich Gottes. Weißt du, wo du hingehörst? Was dein Leben wert ist? Was die Gnade bedeutet? Und wie das Leben nach der Gnade aussieht? Das Leben nach der Reinigung, nach der Heiligung aussieht? Das Leben nach der Wiedergeburt, nach der Taufe. Jemand wurde getauft und nach der Taufe kam er und sagte, Bruder, mal tu das Bet für mich, mein Adam kann schwimmen. Verstehst du? Der ist nicht begraben gewesen. Nach der Taufe, der Adam schwimmt, die Eva schwimmt, der alte Mensch will schwimmen. Weißt du, da zieht man nicht mehr fröhlich seine Straße weiter wie dieser Kämmerer dort nach der Taufe. Da sucht man sich einen Menschen fest an. Wo ist der Bruder Philippus geblieben? Paulus sagt, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der hat es kapiert, um was es geht. Wo bist du? Wo gehörst du hin? Und Paulus sagt weiter, ob wir sterben oder leben, wir sind des Herrn. Egal in welchem Zustand. Ob ich gesund bin oder krank bin. Weißt du, so viele sagen, wenn ich gesund bin, könnte ich viel mehr für den Herrn tun. Nein, du kannst auch als Kranker, als Invalide so viel für den Herrn tun. Fang das bloß an. Fang das bloß nur an. Wenn ich gesund wäre, könnte ich viel tun. Ich weiß nicht, ob wir das Büchlein hier haben, aber wir haben zeitlang verkauft, dieses kleine Büchlein. Das ist nur ein kleines Büchlein gewesen. Tom oder Tim, der Zettelschneider. Tom, glaube ich, hieß er. Der Zettelschneider. Der lebt in London im Hochhaus, im was weiß ich, wie viel Stockwerk. Und der wird Christ, glaubt an Jesus Christus, hat den Heiland lieb. Und er sagt, Heiland, ich möchte was tun, aber ich kann nicht laufen. Ich bin gehbehindert und ich bin hier in meinem Zimmer eingesperrt. Was kann ich machen? Und irgendwie per Zufall hat er so ein Fliegerchen gemacht und runtergeschickt. Und dann guckt er zum Fenster, die Leute gucken zu. Oh, da kommt was vom Himmel runtergeflattert. Und weißt du, der hat eine Schnapsidee bekommen. Und nächstes Mal hat er wieder so ein Fliegerchen gemacht. Und dann hat er einen guten Gedanken draufgeschrieben, einen Bibelvers. Und am Schluss hat er eine ganze Hörergemeinde gehabt. Die kamen regelmäßig, die wollten wieder sehen, was für ein Flieger runterkommt. Was für Bibelspruch, was für ein Wort, was für Gedanke. Sogar jeder kann von Gott gebraucht werden, der sich gebrauchen lässt. Er muss sich nur von Gott gebrauchen lassen. ob wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn, Römer Kapitel 14, Vers 7. Wir sind des Herrn, wir gehören dem Herrn. Doch welchem Herrn? Die Frage ist, welchem Herrn? Herrn Matutis? Herr Mayer? Herr Müller? Oder welchem Chef gehörst du? Wem gehören wir? Meine Bibel sagt, Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand. Entweder den einen liebt er und den anderen hasst er, aber du kriegst einen Herzinfarkt, wenn du beiden versuchst zu dienen. Verstehst du, wenn du bei zwei Firmen beschäftigt bist, auf zwei Baustellen arbeitest, Jesus sagt, niemand kann Gott und den Mammon zur gleichen Zeit dienen. So viele Christen dienen nur mit dem halben Herzen, mit dem halben Kopf, mit dem halben Bauch dem Herrn Jesus Christus. Lass uns von ganzem Herzen dienen. Lass die anderen Herren Herren bleiben. Aber du hast Jesus angenommen. Lebensübergabe ist für mich, dass ich jetzt Jesus mein Leben übergebe. Und jetzt sitze ich als Autofahrer neben ihm und er steuert. Und weißt du, was bei mir passiert, wenn ich irgendwo im Auto mitsitze? Ich drücke auf die Bremse. Ich denke, den Blinker muss wieder raus tun. Und sage, halt, pass auf. Aber der Herr weiß, wo er hin will und was er will und wie es bei ihm weitergeht. Er hat die Steuer fest in der Hand. Heiland, steuere du. Bestimme du mein Leben. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. So, mit dem halben Herzen nur gehorchen, ist ungehorsam. Oder drei Viertel, oder 90%. Wenn du sagst, Jesus ist dein Herr, mein Herr, dann muss dein Leben auch dem zugeschnitten sein und dem angepasst sein. Dann darfst du nicht mehr herrschen, sondern 51% von deinem Leben gehören Jesus und dir gehören nur 49%. Er ist der Geschäftsführer. Er hat das Kommando. Die eine Stimme mehr. Weißt du? Er möchte mitmischen in meinem Leben. Aber mal tut es, wie sieht es da aus? Wer ist dein Herr? Wer ist für dich verantwortlich? Wer hat das Kommando in deinem Leben? Wer kontrolliert dich? Schon hart. Ja, viele sagen ja, Jesus, das lässt sich so leicht sagen. Er singt sich so leicht, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Alle Knie müssen sich beugen und bekennen, er ist Herr. Tu das, da brauchst du 50 Jahre, bis du kapierst, dass er überhaupt mal der Herr sein wollte. Jesus sagt, wenn ein Haus uneins ist, hat es keinen Bestand, hat keine große Zukunft. Weißt du, wir sollten die Kosten überschlagen. Wessen Brot esse ich? Wessen Lied singe ich? Welchem Herrn diene ich? Wir haben so viele schizophrene Menschen, gespaltene Persönlichkeiten, die schwanken. Die sind zuerst mal himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt, schlapp, verzweifelt. Und die Bibel sagt, ein zweifelnder Mensch wird nichts empfangen. Lot raus aus Sodom. Lot ist sogar ein Ratsherr geworden, sogar erstes Mitglied wahrscheinlich vom Senat in Sodom. Er saß im Rat und hat mitbestimmt und hat konnte nicht verhindern, dass Sodom so gottlos und heidnisch und ja wird. Er hat gute Geschäfte dort gemacht, war ein angesehener Mann. Onkel Abraham hat sogar Sodom mal gerettet wegen dem Lot und dergleichen hat große Taten vollbracht. Mein Onkel. Aber du siehst, was aus seinem Leben passiert ist. Er hat alles verloren. Versuch nicht, zwei Meistern zu dienen. Gott und Satan, Gott und der Welt, sonst wirst du krank. Dein Kopf dreht sich durch. Wer und was regiert dich und bestimmt dich? Wer trifft bei dir die Entscheidungen? Die Frau, der Mann, die Kinder? Wer trifft bei dir die Entscheidungen? Der Bauch, der Kopf, der Hals? So wie der Hals sich dreht, muss sich auch der Kopf drehen. Wer bestimmt deinen Alltag? Glaube oder Furcht oder Sorge oder Krankheit oder Minus oder Plus. Wer und was bedient uns? In Römer Kapitel 14 nochmals. Denn niemand von uns lebt sich selber und niemand stirbt sich selber. Denk drüber nach, was das heißt. Leben wir oder so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das ist ein harter Fakt, eine harte Tatsache. Was er dann heißt weiter noch? Und jetzt ist Jesus der Herr. Der Lebendige ist über die Lebenden und die Toten. Er ist Herr. Und wir müssen bekennen, dass er der Herr ist. Also, wer regiert uns? Und wer dirigiert uns? Nach wessen Pfeife tanzen wir? Weißt du, der Herr will gefragt werden. Der Herr will angerufen werden. Wir haben eine ganz dumme Angewohnheit als Christen. Wenn der Karren verfahren ist, lieber Gott, hilf uns, wir kommen nicht mehr aus der Sackgasse raus. Aber wir sollten vorher beten, bevor wir losfahren, dass wir nicht in die Sackgasse landen, in den Engpass oder wo auch immer. Frag den Herrn, bevor du morgens aufstehst. Und ich habe diese Tage auch einfach ein paar Botschaften weitergegeben. Hör auch das im Internet noch an oder kauf dir die CD. Weißt du, wir sollten morgens mit Gott reden und abends mit dem lieben Gott reden, tagsüber machen, was wir wollen. Das ist egal. Wir haben den Tag dem Herrn übergeben und wir geben nachher, wenn wir schlafen gehen, den Tag ab. Weißt du, die Vorzeichen, die bestimmen die Tonlage, die Melodie, den Takt. Die Vorzeichen im Leben. Wenn du morgens aufstehst und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und dann springst aus dem Bett und sagst, danke Jesus, heute werden wir Taten tun. Und dann, guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann geht's noch weiter, himmlischer Vater, du weißt, was ich alles brauche. Ich muss dich gar nicht bitten, ich bitte gar nicht von dir. Und ich habe eines gelernt, aufzuhören zu betteln. Wir sind keine Bettler mehr, Kinder Gottes. Wir loben den Herrn, wir preisen den Herrn und der himmlische Vater weiß, dass ihr das alles bedürft, dass ihr nicht nackt rumlaufen kann. Das ist nicht gottgefällig, sonst hätte er mir Pelz gegeben und Fell gegeben. Aber nein, er hat mir Kleider anbefohlen zu schneidern und so weiter, sich anständig anzuziehen. Der Herr will nicht, dass ich verhungere, verstehst du? Und deshalb, er wird für euch sorgen. Und in meiner Bibel heißt es, und der himmlische Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Da muss ich doch gar nicht bitten. Ich kann nur sagen, Vater, du weißt alles. Papa, du weißt alles, was ich brauche. Wir werden gelebt. Hör mal. Von Gott oder vom Materialismus? Von der Außenwelt? Wer lebt uns? Wer kontrolliert uns? Wer bestimmt uns? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Weißt du, wo du hingehörst? Du kommst aus der Ewigkeit und du gehst in die Ewigkeit und du lebst für die Ewigkeit. Fantastisch. Wir haben ein schönes Lied. Das singen wir heute nicht, wir singen heute ein anderes Lied. Ich werde dort kein Fremdling sein. Aber in diesem Lied heißt es, es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Doch, das steht auch in diesem Lied drin. Und ich werde kein Fremdling dort sein. Es gibt eine Heimat und du hast eine Heimat. Bist du dir sicher, dass dein Name dort registriert ist? Dass schon das Schild an der Tür angebracht ist, dein Name? Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Wohnung zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Was sagt Jesus hier in Johannes 12, Vers 26? Wer mir dienen will, der wird mir auch nachfolgen. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird auch mein Vater ehren. Der kriegt ein Apartment, ein Schloss. Verstehst du? Dann heißt es auch Niederschönhausen. Hier kannst du dich schön niederlassen und hausen. Verstehst? Ja, hier kannst du dich niederlassen. Das war für die Königin. Wer nur für hier lebt, weißt du, lebt vergebens. Nur wenn wir für Jesus leben, dann werden wir auch dort sein, wo Jesus ist. Und der Vater wird uns ehren. Weißt du, da kriegst du nicht eine Wohnung auf der Nordseite, wo gar keine Sonne scheint. Im Gegenteil, dort, wir werden auch keine Sonne mehr bedürfen, keinen Mond mehr bedürfen. Dein Leben muss den Zweck erfüllen. Dein Sinn deines Lebens muss der Herr sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und fang an, als ein Original zu leben. Es ist so wichtig, ein Original zu sein. Wir werden geboren als Originale, aber dann werden wir eine Kopie vom Papa, von Mama, von der Schule, vom Lehrer, vom Professor. Bleib ein Original. Und nur Originale werden im Himmel aufgehängt und ausgestellt, in diesem göttlichen Pantheon. Unser Ziel muss sein, den Plan Gottes zu erreichen, echt zu sein, wahr zu sein und keine Kopie von niemand. Hör auf, Menschen zu kopieren. Ich werde nie vergessen, von einer christlichen, pfingstlichen Bibelschule kam ein ganzes Semester raus, von Pastoren und Prediger. Und wir haben uns alle gewundert, was mit diesen Burschen los ist. Die haben alle den Kopf schief, wenn die Salbung kommt. Die haben alle den Kopf so schief gehalten. Und die Leute haben sich gefragt, was ist mit diesen jungen Pastoren aus dieser Bibelschule los, dass sie, wenn die gesegnet sind, so im Heiligen Geist sind, die Freude Gottes haben, immer den Kopf so schief halten. Der Bibelschullehrer. Wenn der gesegnet wurde, hat er immer den Kopf schief gehalten. Und dann habe ich gedacht, das ist die Salbung. Das ist die Art, wie wir gesalbt werden, wenn wir den Kopf schief halten. Nein, wir stehen auf euch gerade und wir kopieren niemanden, keinen Bibelschullehrer, keinen Professor, niemand. Originale. Und Gott will, dass du durch diese Predigten zu einem Original wirst. Lebe in der Gegenwart Gottes, sei ein Eigentum des Herrn im Diesseits und im Jenseits. Dietrich Bonhoeffer, als er hingerichtet wurde am 9. April 1945, und dann schrieb er eine Notiz, die ist überliefert worden, das ist das Ende für mich, der Beginn aber des neuen Lebens. Das ist das Ende, aber der Beginn meines neuen Lebens, als er hingerichtet wurde. Das kann nur ein Mensch sagen, dass er weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes. Niemand und nichts kann mich aus dieser mächtigen Hand reißen. Ich gehöre Gott, ob ich sterbe oder lebe, ob es sichtbar oder unsichtbar alles um mich herum passiert, egal, ob ich Körper habe oder keinen Körper mehr habe, verbrannt werde oder die Würmer mich fressen, egal, was mit mir passiert, mein Leben ist in Gottes Hand. Das andere Leben kommt. Rienecke hat ein tolles Buch geschrieben, das Beste kommt noch. Weißt du, die meisten Christen haben gar keine Ahnung. Die denken, das Beste war vorbei. Wenn du in Rente gehst und wenn du, was weiß ich, verreist. Nein, das Beste kommt noch, Brüder und Schwestern. Halleluja, das Beste kommt noch. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Fanny Crosby singt ein tolles Lied. Mir gefallen diese alten, schönen Lieder. Tut mir leid. Sicher in Jesu Armen. Sicher an seiner Seite. Verstehst du? Sicher an Jesu Seite. An Jesu Armen. Kind Gottes weiß, ich gehöre zu Jesus. Das ist der Ort, der lebt aus der Offenbarung. Die Freimaurer leben nur aus der Diskussion und Debatten und Diskutieren und ja, die ganzen Talkshows, was im Fernsehen da läuft, das ist alles nur Freimaurer-Inszenierungen. Am Schluss weiß keiner mehr, was gewesen ist. Guck die ganzen Talkshows an, da wirst du frustriert sein, da wird gestritten, der hat Recht und der hat Recht und der hat Recht. Alle haben Recht und keiner hat das Recht überhaupt begriffen, was Recht ist. Wir haben die Offenbarung, die Schwester. Das ist der große Unterschied zwischen der Welt und uns. Wir haben eine göttliche Bestätigung, eine göttliche Zusage. Ihr werdet inne werden, ob das von mir ist. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich weiß, dass ich Kind Gottes bin, aufgrund einer Offenbarung. Nicht, dass mir das jemand eingeredet hat. Jetzt bist du Kind Gottes, jetzt sind dir deine Sünden vergeben. Mir hat kein einziger Mensch gesagt, und ich habe auch nicht mehr nachgefragt. Mir sind die Sünden vergeben. Und ich lebe frei von Sünde, frei von Verdammnis, frei von jedem Fluch. Und ich weiß, Gott hat mich bei meinem Namen gerufen und ich bin seins, in seine Hände gezeichnet. Da. Gott sagt, Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Halleluja. Da solltest du hochspringen und sagen, Halleluja, Pastor! Aber du bist jetzt kein Afrikaner. Genau. Verstehst du? Kein Afrikaner. Ja. Wenn ich bei den farbigen Brüdern und Schwestern predigen würde, die würden mich gar nicht mehr hinsetzen. Ja. Kennst du, weißt du, dass du Vergebung der Sünden hast? Dass du deine Ewigkeit gesichert ist, dass alles gedeckt ist? Dass du Vollpension durch die Erlösung Jesu Christi bekommst. Alles ist bezahlt. Radikal. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Obgleich. Weißt du, wo du hingehörst? Finde heraus die Heilsgewissheit, was es ist. Weißt du, wo du zu Hause bist? Weißt du, wo du geborgen bist? Weißt du, was dein Leben wirklich ist? Jesus sagt einmal, als er 12-jähriger Bub war, er ging mal verloren, der Mutter Maria und dem Vater Josef. Und als sie dann ihn finden, sagt dann, ja, Junge, was hast du uns angetan? Wisst ihr nicht, dass ich in das sein muss, was meines Vaters ist? Jesus wusste, wo er hingehört. Eben das, was seines Vaters ist. Nicht, was den Juden gehört, der Kirche gehört, den Frommen gehört, nein, das, was meines Vaters ist. Mein Haus ist ein Bethaus. Sie suchten. Wo bist du? Bei den Verwandten, Freunden, Bekannten und so weiter. Jesus wusste, wo er hingehört. Weißt du, wo du hingehörst? In das, was meines Vaters ist. Denk drüber nach. Lukas 2, Vers 41 und folgende Verse. Lies mal, was das meines Vaters, das Haus das Gott selbst gesegnet hat, was Gott sich selbst bestätigt hat, wo seine Gegenwart erlebt wurde, da wo Jesus als armer Bub reingebracht wurde und die armen Leute zwei Turteltauben geopfert haben, wo er beschnitten wurde, da gehöre ich hin, das ist mein Vaterhaus. Da, wo Gott, wo ich Gott geweiht wurde, wo Gott zu mir gesprochen hat. Und da kamen diese Propheten, und dieser Junge, das wird ein Sohn des Höchsten sein. Anna und Simeon ließ diese Geschichten bei dieser Kinderweihe. Schon interessant, was alles so passierte. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und bei all dem, du wirst Jesus auch nicht woanders finden, als nur in dem, was seines Vaters ist. Nicht jede Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Nicht jeder Tempel ist Gottes Haus. Gott wohnt, wo 32 in seinem Namen versammeln. Da ist der mitten und in. Nicht die Masse macht aus den Tempel Gottes. Nicht der schöne Gesang oder die tolle Predigt, die geistreiche Predigt. Nein, die Gegenwart des Herrn, wo 2 oder 3. Da ist der Tempel Gottes, da ist das Haus Gottes, da bin ich mitten unter ihnen. Suche Jesus im Tempel Gottes, an der Offenbarungsstätte seiner Gegenwart, da wo er lehrt. Er sitzt da und er stellt Fragen den klugen Lehrern und Rabbis und Professoren und Schriftgelehrten und er antwortet ihnen, stellt Fragen und er antwortet. Toll, so ist Jesus. Und geh dorthin und suche Jesus dort, wo er Fragen stellt und wo er antwortet. Wo er antwortet, wo er den Menschen dient. Nicht in Häusern und Tempeln. Obwohl Jesus in diesem Tempel geweiht war, er wusste, dieser Tempel wird niedergerissen werden. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und es passierte 70 nach Christus, als das geschah. Apostelgeschichte 17, Vers 24. Paulus sagt hier in seiner bekannten Rede in Athen, Gott hat die Welt erschaffen und hat alles in ihr gemacht, im Himmel und auf Erden und so weiter. Und er wohnt nicht in Tempeln, in Kathedralen, in Gemeinden, in Synagogen, in Moscheen. Oder in, was weiß ich, in welche Häuschen, Bethäuser. Nein, er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Von Menschenhand gemacht sind. Weißt du, von Gottes Hand gewirkt, von Gottes Hand gefügt. Wisst ihr nicht, 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Kannst du dir vorstellen, wie viele Tempel wir heute Morgen unter uns haben? Jeder einzelne ist eine wandelnde Behausung Gottes. Wenn du nach Hause gehst, ein Tempel geht nach Hause. Ein Tempel Gottes. Wisst ihr nicht? Oder 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht? Paulus erinnert uns, seid ihr dann so dumm, so doof, so verblendet, so unwissend? Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und der in euch wohnt, den habt ihr von Gott. Und ihr gehört nicht euch selbst. Ihr seid der Tempel. Halleluja. Wenn ich nach Hause fahre, ich bin der Tempel, der im Auto sitzt und steuert. Verstehst? Ein wandelnder Tempel. Jesus sagt selbst, Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Bei ihm wohnen. Wir wohnen bei dir zu Hause, auch wenn du Messi bist. Entschuldigung. Gott liebt auch die Messis. Oh, sagt er, ich komme zu dir, vielleicht gelingt es, dass ich bei dir mal aufräumen kann. Als Messi vielleicht. Weißt du, da kommt zum Zachäus. Zachäus, ich muss zu dir einkehren. Und dann, das Bild muss weg, das muss weg und das muss auch raus. Ui, 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 alles gestohlen. Ich muss Ordnung bringen. Und Gott schafft Ordnung. Weißt du, wo du hingehörst? Da, wo Jesus wohnt, wo der Heilige Geist zu Hause ist, wo Friede und Freude ist. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt und mit mir nach Memel fährt, in Windenburg, da wo wir zuletzt gelebt und gewohnt haben, das ist etwas ganz Interessantes. Das Land ist voller Störche. Voller Störche. Auf Leitungen, auf Telefonmasten, überall bauen Störchennester. Überall. Sogar auf Toiletten, also so Bumsklos und so weiter. So, selbst wenn sie ein bisschen höher sind, die bauen Nester. Das ist interessant. Aber die bauen keine Nester auf Häuser, wo Kommunisten gewohnt haben. Tatsächlich, ich kann es schwören, ich kann es beweisen. Keine Wirtshäuser. Warum? Weil dort Krach ist und Streit ist. Über kein Wirtshaus ist ein Nest gebaut. Das siehst du. Das merkst du. Du sagst, es ist verrückt. Die Tiere wissen, wo Friede herrscht. Die Störche wissen. Und so weiter. Über kein Kommunistenhaus, da wird auch gestritten, gezankt, diskutiert, debattiert. und Wirtshäuser. Da wirst du auch keins finden, weil da auch über Streit ist und Stammtisch reden und was dort auch passiert. Der Heilige Geist weiß, wo Friede und Ruhe ist, dort kehrt er ein. Wo einfach Stille ist, Gelassenheit ist, Gott wohnt dort, wo Einheit ist, wo Jesus das Haupt ist. Er wohnt dort, wo man auf Jesus hört, ihn fragt. Gott wohnt dort, wo Brüder und Schwestern zusammen sind. Wie schön, wenn sie einträchtig beieinander wohnen. Was es einträchtig ist, verstehst du es? Überleg einmal, lass es mal, guck bei dem Duden nach, was es heißen könnte. Da, wo Jesus dominiert, wo sie ein Herz und eine Seele sind, dort wohnt der Herr. Bist du schon dort angekommen, an diesem Ort? Das ist ein weiter Weg. In der Gemeinschaft der Heiligen bist du zu Hause. Ja, Bruder, mal tu das. Das sind so unvollkommene Menschen. Der geht mir auf die Nerven, der geht mir auf die Nerven. Der tritt mir auf meine Hühneraugen. Der stupst mich, der piesackt mich und so weiter. Ja, was glaubst du, wo du bist? Verkaufe alles, was du hast. Komm und folge nach. Und sie hatten alles gemeinsam. Sie lebten einträchtig beieinander. Du, das ist kein Spaß und kein Vergnügen. Wir sind überall Fremde. Bis der Herr Jesus uns eins macht, denselben Geist gibt, dieselbe Kraft uns schenkt, dieselbe Freude, und wo er der Herr ist, wo wir nicht mehr selber Herren sind und nicht, wo wir nicht selbst über uns bestimmen und auch über die Gemeinde. Ich bestimme auch nicht über die Gemeinde, das ist nicht meine Gemeinde. Ich bin nur ein Diener hier. Jemand anders kann nächste Woche hier predigen. Das ist also kein Problem. Aber wir sind alles Brüder und Schwestern, Gehilfen zur Freude. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Dort bist du zu Hause, wo man einander dient, wo man einander ermutigt. Und Geschwister, Gott ist nicht dort, wo man einander entmutigt. Gott ist nur dort, wo man einander ermutigt, auch wenn was nicht stimmt und was nicht perfekt ist und so weiter. Du weißt selber, dass bei dir was nicht stimmt, dass die Krawatte schief ist, verstehst du? Oder falsch geknöpft bist oder irgendwas anderes bei dir nicht in Ordnung ist. Das weißt du selbst, wenn du vorne stehst. Das muss dir niemand mehr sagen. Du kannst es nicht mehr groß ändern. Aber jetzt, dank der Gnade Gottes, der nimmt mich so an, wie ich bin. Und das ist Evangelium. So wie Gott uns angenommen hat, so sollen wir und dürfen wir und müssen wir uns einander annehmen, wie er uns angenommen hat. Ein Herz und eine Seele. Und jetzt fängt das heute, jetzt und hier schon an. Halleluja! Preis dem Herrn! Das ist der Anfang. Und aller Anfang ist schwer. Das muss ich euch sagen. Aller Anfang ist schwer. Weißt du, bis wir zusammenwachsen. Oh, wir sind zwei Welten oder drei Welten. Und wenn es 50 Leute sind, 50 verschiedene Welten. Jeder ist komischer wie der andere. Verstehst du, in aller Liebe. Und jetzt müssen wir untereinander annehmen. Und wir müssen jetzt zusammenstehen. Und dann das Schöne am Evangelium. Ich darf ich bleiben. Und ich bleibe auch ich. Und ich lasse mich nicht verstümmeln und verbiegen. Und wenn es um den Teufel geht, dann stehen wir alle zusammen und gegen diesen Feind. Weißt, aber sonst, in Israel, Gott wollte 12 Stämme haben, aber die 12 Stämme durften sich nicht gegenseitig bekriegen, das war nicht Gottes Wille, sondern erst, wenn es gegen den Feind ging, wenn es Belagerung war, dann stehen wir zusammen. Eine letzte Geschichte, ich habe so viele Geschichten, ich möchte Geschichten erzählen, könnte ich bis morgen früh machen, aber ich möchte auch Schluss machen irgendwo. Ich bin in Schweden, mit meinen Kindern gehe ich spazieren, will ich eine Abkürzung nehmen, da ist eine Weide, da sind so Büffeln oder Haufen Büffel dort auf der Wiese und die grasen. Und ich habe gedacht, ich gehe hier, steige über den Zaun und gehe mit, denn auf der anderen Seite ist ja eigentlich unsere Wohnung, wo wir wohnten. Und dann will ich rübergehen und dann passiert etwas, was ich noch nie in der Natur für mich persönlich erlebt habe. Dann kommen diese Büffeln, diese Viecher, stellen sich in Reih und Glied und der Erste, wahrscheinlich war das der Boss, der fängt an mit dem Fuß zu kratzen. Denke, Bruder, jetzt wird's gefährlich. Der kratzt schon und ich stehe in Reih und Glied. Weißt du, was sie mir gesagt haben? Die haben mir demonstriert, hier kommst du nicht durch. Und dann, als ich wieder zurückging, wieder über den Zaun gestiegen bin und dann nachher andersrum gegangen bin, haben sie wieder ganz getrost weitergeweidet. Aber für den Kampf, diesen Eindringling, verstehst, dann kratzt er. Du, ich habe Gänsehaut gekriegt, bin ganz schnell weggelaufen. Und da hat er es gesehen, verstehst du, er hat mich nicht angegriffen, aber mir gezeigt, hier kommst du nicht durch. Und das ist Christentum. Wir kämpfen gegen Islam, gegen falsche Religionen, gegen falsche Bibeln, gegen falsche Bibelauslegung. Das ist unser Widersacher. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut gegen die Menschen, nein, gegen diese falschen Lehren, Dogmen, Theorien, Philosophien. Ich liebe die Menschen. Du, ich liebe den Kommunisten. Mir sind manche Kommunisten viel lieber wie manche fromme Christen. Die mag ich, die sind ganz sympathische Menschen. Atheisten, Buddhisten, als ich in Indien war, habe ich sogar für einen Brahmanen bezahlt seine Beerdigung, damit er beerdigt werden kann. Verstehst du, die Leute haben geweint und die haben mich so lieb gehabt. Die Frau hat mich umarmt und gesagt, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Du erlebst Wunder, wenn du die Menschen liebst. Ich liebe nicht diese Irrlehren, Hinduismus und all diesen ganzen Dings. Ich kenne die und ich lasse die Leute glauben. Und ich toleriere sie. Und ich habe etwas erlebt, ich glaube, das war in Neu-Delhi, irgendwo in einer dieser großen Städte, das ist so ein Gebetsschrein, ein Hindu-Schrein. Ich will schnell knipsen, diesen Hindu-Schrein. Dann nimmt mich der Pastor an der Hand und sagt, Bruder, nicht hier. Wir wollen nicht, dass wir fotografiert werden. Und wir sollen auch nicht die anderen fotografieren. Die beten zu ihrem Gott, die zünden da ihre Räucherstäbchen an und so weiter und bimmeln mit ihren Kerzen oder Glöckchen. Das sind sie. Aber bitte, lass sie beten. Lass sie beten. Und ich habe Respekt bekommen, dass sie vor ihre eigenen Landsleute Respekt haben. Das macht man nicht. Und ein Christ weiß, was ich gehört und was ich nicht gehört. Und ich habe in Accra, glaube ich war es, oder Patna, eine dieser Städte, da war die Versammlung, die Gemeinde hat so einen öffentlichen Saal gehabt, wo man von allen Seiten reingucken konnte, von der Straße, so eine Markthalle. In dieser Markthalle haben wir gepredigt. Und dann gingen die Moslems vorbei, die haben reingeguckt und die haben etwas erlebt, auch diesen Respekt vor Moslems. Das war eine islamische Gegend, total islamisch. Und diese Moslems, die gucken rein, sind stille und die gehen rückwärts raus aus der Andacht, aus dem Gottesdienst. Gehen rückwärts raus, denn man zeigt den Gottheiten nicht den Hintern. Die gehen rückwärts raus und da habe ich gesagt, guck mal an, so viel Respekt haben die Moslems vor Christen. Die haben die Hände hochgehoben, wir haben Gott gelobt, wir haben Tambourin gespielt und was weiß ich, wir haben Gott gelobt, aber die gehen rückwärts raus. Respekt vor anderen, das ist so wichtig. Und das ist auch Menschenliebe, Gottesliebe, Respekt vor anderen. Ich habe Respekt vor anderen Leuten, ich liebe, diskutiere mit ihnen und freue mich, aber ich werde ihre Lehre nicht annehmen und ihre Lebensphilosophie nicht annehmen und ich werde auch ihren Weg nicht gehen. Aber ich liebe sie. Und Gott ist gut. Vater, wir danken dir, dass du wohnst, wo 2 oder 30 in deinem Namen versammeln, die dich lieben, die dich suchen, die nach dir fragen, die dich suchen und die werden dich auch finden. Herr, du bist ein guter Gott und ich lobe und preise deinen wunderbaren Namen. Herr Jesus, zeig meinen Brüdern und Schwestern, wo du zu Hause bist, wo du zu finden bist, dass sie nicht an falsche Adressen gehen und in falsche Gegenden dich suchen, sondern die dort suchen, wo du wirklich zu Hause bist. Halleluja, Halleluja. Und wir möchten heute Morgen das schöne Lied miteinander singen. Nein, ich kenne den Heiland so gut und ich werde dort kein Fremdling sein. Halleluja, ich möchte, dass keiner meiner Brüder und Schwestern verloren geht. Halt sie fest, binden sie fest an dir, Herr Jesus. Heiliger Geist, mach sie alle zu Originalen in ihrem Leben. Danke, Herr. Amen.